Es ist durch Gnade, Gnade und Gnade. Vor ein paar Wochen, nachdem Marek den Medientisch fertiggestellt hatte, hatte er die großartige Idee, dort eine Bibelstelle anzubringen und darüber abstimmen zu lassen, welcher Vers dorthin kommen sollte. Also habe ich eine Umfrage im WhatsApp-Kanal der Gemeinde gestartet und 5, sagen wir mal, evangeliumsnahe Verse aus dem Neuen Testament ausgewählt. Diese waren Römer 5,8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Römer 5,1. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Römer 6,23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Epheser 2,8-9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Als die Umfrage begann, lag Römer 5,1 deutlich vorne. Es setzte sich souverän an die Spitze. Ich dachte, Johannes 3,16 würde mehr Stimmen bekommen, aber am Ende belegte es den 4. Platz. Die Verse, die mit großem Abstand gewonnen haben, sind die Verse, die ihr jetzt auf dem Medientisch lesen könnt. Was ist es an Epheser 2, 8-9, dass dieser Vers den 1. Platz in der Umfrage belegte? Warum war das einer der ersten Bibelverse, die mein Vater mich als kleiner Junge auswendig lernen ließ? Und warum gehören die Wahrheiten in diesen beiden Versen zu den schwierigsten Wahrheiten für uns, sie zu glauben? Nun, lassen Sie uns eintauchen. Wenn Sie eine Bibel haben, schlagen Sie bitte mit mir Epheser Kapitel 2 auf. Vor ein paar Wochen haben wir eine neue Predigtreihe begonnen, in der wir Paulus' Brief an die Gemeinde in Ephesus betrachten. Wir haben den Anfang von Kapitel 1 angeschaut, wo Paulus die wunderbaren Wahrheiten entfaltet, dass Gott uns als Gläubige vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Wir sahen, dass wir in Christus Erlösung durch sein Blut haben, die Vergebung der Sünden, und dass wir als Gläubige durch den Heiligen Geist versiegelt sind. Warum hat Gott das getan? Vers 6. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, um seine erstaunliche Gnade sichtbar zu machen. Letzte Woche haben wir uns Paulus' Gebet für die Gemeinde angeschaut. Er hatte von ihrem großen Glauben und ihrer Liebe gehört, und er betete, dass sie die Hoffnung, die geistlichen Reichtümer und die Kraft verstehen würden, die sie in Christus Jesus haben. Das führt uns zu Kapitel 2. Paulus wird nun wieder auf das Thema von Gottes erstaunlicher Gnade zurückkommen. Doch bevor er darauf eingeht, erklärt er, warum wir Gnade überhaupt nötig haben. Bevor er also über ihren gegenwärtigen Zustand in Christus schreibt, spricht er zuerst über ihren früheren Zustand, bevor sie Christus als Retter kannten. 2:1 Und auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Übertretungen und Sünden. Wieder spricht Paulus von ihrer Vergangenheit. Er sagt zur Gemeinde, ihr wart tot. Nun, wir wissen, dass sie nicht körperlich tot waren. Sie hatten einen Puls, sie konnten atmen, ihre Herzen schlugen. Sie waren nicht körperlich tot. Vielmehr waren sie geistlich tot. Paulus sagt, sie waren geistlich tot in ihren Übertretungen und Sünden. Körperlich waren sie am Leben, aber bevor sie Jesus kannten, hatten sie geistlich keinen Puls, keinen Atem, kein Herzschlag. Was ist eine Übertretung? Eine Übertretung ist ein Verstoß gegen Gottes Gebote. Du kannst zum Beispiel an einen Zaun kommen, an dem ein Schild steht, Betreten verboten. Das bedeutet, dass du dort nicht hingehen darfst. Es ist verboten. In ähnlicher Weise sagte Gott zu Adam und Eva im Garten Eden, dass sie von jedem Baum im Garten essen durften, außer von einem. Ein Baum war verboten. Kein Betreten dieses Baumes. Aber Adam und Eva gehorchten Gott nicht und sündigten. Sie übertraten das Gebot und die Sünde kam in die Welt. Das hat alles zerstört und zerbrochen. Unsere Beziehung zu Gott war gebrochen. Es gab jetzt eine Trennung, einen Abgrund zwischen Gott und den Menschen. Die Folge dieser Sünde war der Tod. körperlicher und geistlicher Tod. Der körperliche Tod kam später, aber der geistliche Tod trat sofort ein. Bevor wir Jesus begegnet sind, waren wir alle tot in unseren Übertretungen. Geistlich hatten wir keinen Puls, keinen Herzschlag. Wir brauchten nicht nur eine geistliche Transplantation, wir brauchten eine Auferstehung. Aber warum? Warum suchten wir Sünde und Übertretungen, anstatt Gott zu suchen? 1. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in euren Übertretungen und Sünden. 2. In denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Macht der Luft, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams am Werk ist. Warum suchten wir Sünde und Übertretungen, anstatt Gott zu suchen? Vers 2. Weil wir dem Lauf dieser Welt gefolgt sind. Wir folgten dem Muster der Welt. Das war unser Standardmodus. Immer wenn man ein neues Gerät bekommt und es einschaltet, startet es mit den Standardeinstellungen. Das sind die Grundeinstellungen des Geräts. So wird es geliefert. Nachdem man es eingeschaltet hat, kann man die Einstellungen ändern und den Standardmodus verlassen. Paulus sagt, der Standardmodus der Welt ist es nicht, Gott zu gefallen, sondern sich selbst zu gefallen. Das Standardbetriebssystem dieser Welt besteht darin, Gott abzulehnen und unseren eigenen Weg zu gehen. Eine interessante Anmerkung: Das Wort Standard, im Englischen Default, kommt von einem alten französischen Wort, das Fehler, Mangel, Versagen bedeutet. Paulus sagt, dass wir im Standardmodus der Welt geboren wurden und Gott abgelehnt haben. Einer der Gründe dafür ist der Teufel, der hier in Vers 2 der Fürst der Macht der Luft genannt wird. Schon im Garten Eden sagte der Teufel zu Adam und Eva, dass sie nicht sterben würden, wenn sie von der Frucht essen. Er log sie an, und sie glaubten ihm. Und die Folgen waren verheerend. Unsere Beziehung zu Gott wurde gebrochen, und die Sünde kam in die Welt. Und der Teufel lügt seitdem weiter. Das ist eine seiner Taktiken, um uns von Gott wegzuziehen. Und bevor wir Jesus Christus begegnet sind, wissen wir, dass das in unserem Leben sehr wirksam war. Der Teufel will alles tun, um uns von Gott wegzuziehen. Und Paulus sagt am Ende von Vers 2, das ist heute immer noch die Realität für Menschen, die Jesus nicht folgen. Er nennt sie die Söhne des Ungehorsams. Das ist also das Bild in Vers 1 und 2. Und es sieht ziemlich schlimm aus. Paulus sagt, dass wir geistlich tot waren und dass wir im Grunde wie Zombies auf dieser Erde herumgelaufen sind, die von unseren bösen Begierden gesteuert wurden. Tod und ungehorsam. Noch einmal, geistlich betrachtet, würde uns nicht einmal eine Transplantation helfen. Paulus fährt in Vers 3 fort. 3. Unter ihnen haben auch wir alle einst gelebt, in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Erinnert euch, Paulus benutzt hier die Vergangenheitsform. Das war der Zustand der Gläubigen, bevor sie durch Jesus gerettet wurden. Aber das wäre auch die gegenwärtige Situation für diejenigen, die Jesus nicht kennen. Mit anderen Worten, wenn du Jesus noch nicht nachfolgst, dann bist du immer noch in diesem Standardmodus gefangen. In Vers 3 sagt Paulus, dass wir von der Leidenschaft unseres Fleisches getrieben wurden. Wenn Paulus das Wort Fleisch benutzt, spricht er normalerweise nicht vom menschlichen Fleisch oder unserem Körper, sondern von der sündigen Natur, die nicht auf Gott hören will. Also, waren wir in diesem Standardmodus der Welt gefangen. Wir waren in dieser Lebensweise gefangen, in der wir für uns selbst lebten und nicht für Gott. Wir erfüllten böse Begierden in unserem Körper und in unseren Gedanken. Mein erster Punkt heute Morgen ist, erstens, ohne Jesus warst du dem Untergang geweiht. Wenn du es wie einen Hügel betrachtest, kannst du in den Versen 1 bis 3 sehen, dass wir immer weiter bergab gingen, wie ein außer Kontrolle geratener Zug. Ein außer Kontrolle geratener Zug ist, wenn ein Zug sich zu bewegen beginnt, ohne dass jemand ihn steuert. Und wenn der Zug den Hügel hinunterfährt, ist es fast unmöglich, ihn zu stoppen, weil er nur noch schneller wird. Wenn ihn niemand von innen steuert, ist der einzige Weg, ihn zu stoppen, dass er entgleist. Und das ist das Bild hier in den Versen 1 bis 3. Geistlich waren wir wie ein außer Kontrolle geratener Zug, der den Berg hinunterrast. In uns gab es nichts, das sich ändern oder umkehren wollte. Wir waren außer Kontrolle, lebten in den Leidenschaften unseres Fleisches und steuerten auf einen Zusammenstoß zu, steuerten auf den Zorn Gottes zu, auf eine Ewigkeit getrennt von Gott in der Hölle. Der Zorn Gottes ist Gottes Antwort auf Sünde und Ungehorsam. Wenn wir Menschen zornig sind, ist das normalerweise nicht gerechtfertigt. Wir sind einfach wütend oder verärgert. Aber Gottes Zorn ist immer gerechtfertigt. Er ist heilig, daher muss er Sünde richten. Gott kann Sünde nicht ignorieren. Gott muss mit Sünde umgehen. Und die einzige Reaktion, die ein heiliger Gott auf Sünde zeigen kann, die gerecht ist Sünde zu bestrafen. Und das ist das Bild in Vers 3. Wir gingen bergab, wir steuerten auf Gottes heiliges Gericht über die Sünde zu. Wir steuerten auf Gottes Strafe zu. Wir steuerten auf Gottes Zorn zu. Wir würden genau das bekommen, was wir für unseren Ungehorsam verdient haben. Und nicht nur konnten wir uns nicht selbst aufhalten, wir wollten auch gar nicht aufgehalten werden. Niemand hat uns zu diesem Zug gezwungen. Wir sind selbst in den Zug gestiegen. Wir haben unsere eigenen Tickets gekauft. Wir waren hoffnungslos. Und wir fuhren immer weiter, immer schneller, den Hügel hinunter. Die Situation sah ziemlich düster aus. Oder es sah ziemlich dunkel aus. Aber dann sehen wir in Vers 4 zwei der schönsten Worte in der ganzen Bibel. Schauen wir auf die Verse 4 bis 5. 4. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auf uns, die wir in unseren Übertretungen tot waren, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Aber Gott. Zwei Worte, zwei Silben. Und doch verändern diese beiden Worte unsere Geschichte völlig. Wir waren auf dem Weg, den Hügel hinunter, im Zug, tauchten immer tiefer in die Sünde ein und steuerten direkt auf Gottes Zorn zu. Aber dann heißt es, aber Gott. Gott hat unsere Geschichte verändert. Sag zu deinem Nachbarn, aber Gott. Die Verse 1 bis 3 handelten von unserem geistlichen Tod. Ab Vers 4 aber geht es um unser geistliches Leben. Gott hat einen Weg geschaffen. Denn Gott ist nicht nur heilig. Gott ist nicht nur gerecht, sondern Gott ist auch liebevoll. Gott ist barmherzig. Gott ist gnädig. Paulus betont diese Worte sogar besonders. Gott ist reich an Barmherzigkeit, wegen seiner großen Liebe. Wir konnten nicht einmal einen winzigen Babyschritt auf Gott zugehen. Paulus sagt in Vers 5 noch einmal, dass wir in unseren Übertretungen tot waren. Geistlich gesehen brauchten wir nicht nur eine Transplantation. Transplantationen sind für diejenigen, die noch leben. Nein, wir brauchten eine Auferstehung. Mein zweiter Punkt heute Morgen. 2. Mit Jesus bist du lebendig. Gott hat eingegriffen. Er hat uns aus diesem außer Kontrolle geratenen Zug, der den Hügel hinunterraste, herausgenommen und uns mit Christus lebendig gemacht. Halleluja! Wir gingen davon, in unseren Übertretungen tot zu sein, dazu, mit Christus lebendig zu sein. Aber Gott, wie ist das geschehen? Vers 5. Durch Gnade seid ihr gerettet worden. Was ist Gnade? Eine einfache Definition ist, Gnade ist Gottes Gunst gegenüber denen, die sie nicht verdienen. Und das sehen wir hier in Epheser 2. Wir waren dabei, schnell bergab zu gehen. Wir waren im Standardmodus der Welt gefangen. Mit anderen Worten, wir wurden nicht besser, sondern immer schlechter. Wir verdienten Gottes Freundlichkeit nicht. Aber Gott war in seiner reichen Barmherzigkeit und Liebe gnädig zu uns und hat uns gerettet. Es gibt ein großartiges Bild dafür im Musical Les Miserables. Die Hauptfigur Jean Valjean wird nach 19 Jahren aus dem Gefängnis entlassen. Er saß wegen Diebstahls und eines Fluchtversuchs im Gefängnis. Aber als er aus dem Gefängnis kommt, versucht er, einen Schlafplatz zu finden. Doch in seinem Pass steht Verbrecher und in jedem Hotel wird er abgewiesen. Er versucht sogar, wieder ins Gefängnis zurückzukehren. Aber der Wärter sagt ihm, dass er erst etwas tun muss, um wieder verhaftet zu werden. Schließlich findet er eine Kirche. Der Bischof lässt ihn hinein und gibt ihm etwas zu essen und einen Schlafplatz. Man denkt also, Jetzt ist alles gut, aber er ist immer noch derselbe Mensch. Er stiehlt Silber aus der Kirche und läuft davon. Die Polizei fängt ihn und bringt ihn zurück zur Kirche, um dem Bischof gegenüberzutreten. Aber anstatt dass der Bischof sagt, sperrt ihn ins Gefängnis, sagt der Bischof der Polizei, dass das Silber ein Geschenk gewesen sei, und gibt Jean Valjean das wertvolle Silber. Anstatt Jean Valjean zu verurteilen, schenkt der Bischof ihm Gnade, und Jean Valjeans Leben wird verwandelt. Was hat Jean Valjean getan, um diese Gnade zu verdienen? Nichts. Er hat sie nicht verdient. Er hat den Bischof bestohlen. Aber der Bischof war gnädig zu ihm, und das hat sein Leben verändert. So ist es auch in unserer Beziehung zu Gott. Wir waren Söhne und Töchter des Ungehorsams, aber Gott hat in seiner reichen Liebe und Barmherzigkeit seinen Sohn Jesus Christus auf die Erde gesandt. Jesus lebte ein vollkommenes Leben und war deshalb das vollkommene Opfer für unsere Sünde am Kreuz. Am Kreuz hat Jesus den Zorn Gottes über unsere Sünde auf sich genommen. Er nahm unseren Platz ein. Er bezahlte eine Schuld, die er nicht hatte. Seine letzten Worte am Kreuz waren: Es ist vollbracht. Es war ein Begriff aus der Buchhaltung, der bedeutete vollständig bezahlt. Er hat die Strafe für unsere Sünde am Kreuz bezahlt. Aber das war nicht das Ende der Geschichte. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Der Tod hatte keine Macht über ihn. Stattdessen hat er die Sünde und den Tod ein für allemal besiegt. Gott hat ihn von den Toten auferweckt und ihn lebendig gemacht. Und weil Jesus lebt, können wir mit ihm lebendig gemacht werden. Unsere Auferstehung ist noch nicht physisch, wie es bei Christus war, sondern geistlich. Bei der Erlösung kommt der Heilige Geist in unser Leben und versiegelt uns als Söhne und Töchter Gottes. Wir könnten in diesem Raum herumgehen und Geschichte um Geschichte über Gottes Auferstehungskraft in euren Leben hören. Vielleicht kommen wir aus verschiedenen Ländern, vielleicht sprechen wir verschiedene Sprachen, aber die gleiche Auferstehungskraft, die in dir lebt, lebt auch in mir. Verpasse diese Wahrheit heute Morgen nicht. Körperlich bist du vielleicht am Leben, weil dein Herz schlägt, deine Lungen atmen und das Blut in deinem Körper noch pumpt. Die Frage ist, bist du geistlich lebendig? Bist du mit Christus lebendig gemacht worden? Jesus holt uns also geistlich vom Tod zurück, aber das ist noch nicht alles. Es wird noch besser in den Versen 6 und 7. 6. Und hat uns mit ihm auferweckt und uns mit ihm in die himmlischen Regionen versetzt, in Christus Jesus. 7. Damit er in den kommenden Zeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns in Christus Jesus zeige. Die Verse 1 bis 3 zeigten uns einen Weg, der bergab führt, wie ein außer Kontrolle geratener Zug, der auf einen Zusammenstoß zusteuert. Wir gingen abwärts, abwärts, abwärts. Aber dann begann Vers 4 mit »Aber Gott«. Und in den Versen 4 bis 7 sehen wir, dass Jesus uns nicht nur geistlich von den Toten auferweckt hat, sondern wir immer weiter nach oben gehen, höher und höher. Gott hebt uns immer weiter, immer höher. Wir werden nicht von den Toten auferweckt und dann auf dem Friedhof zurückgelassen, sondern wir sind mit Jesus in den himmlischen Regionen versetzt worden. Nicht nur in diesem Leben, sondern auch in unserem zukünftigen Leben in der Ewigkeit mit Jesus. Ich habe diese Geschichte schon einmal erzählt, aber als ich ein Kind war, sind wir an Ostern immer zum Bauernhof meiner Großeltern gefahren. Meine Cousins waren dort und wir haben alle zusammen gespielt. Das Wetter war meistens schön. Und jedes Mal, wenn wir das Osteressen aßen, gab es immer zwei Tische. Es gab einen Tisch für die Erwachsenen. Dort saßen meine Eltern, Großeltern, Tanten und Onkel und aßen. Und dann gab es den Kindertisch, an dem ich mit meinem Bruder und meinen Cousins saß und aß. Natürlich gab es am Erwachsenentisch das beste Essen. Und wir Kinder haben uns immer gefragt, worüber die Erwachsenen am Tisch reden. Wir konnten es kaum erwarten, alt genug zu sein, um am Erwachsenentisch sitzen zu dürfen. Natürlich weiß ich jetzt, worüber sie am Erwachsenentisch gesprochen haben. Meistens haben meine Tante und mein Großvater über Politik gestritten, aber damals wollten wir einfach nur einen Platz am Erwachsenentisch bekommen. Aber wir sehen hier in diesen Versen, dass es im Reich Gottes keinen Kindertisch oder Erwachsenentisch gibt. Es gibt nicht zwei Tische. Vers 6 sagt, dass wir mit ihm sitzen. Wir sind am Tisch mit Jesus. In den neuen Himmeln und auf der neuen Erde gibt es nur einen Festtisch. Und wir kommen nicht als Gäste, denn man kann kein Gast sein, wenn man zu Hause ist. Und wir haben ein Zuhause im Himmel. Und was geschieht dort? Vers 7 sagt, dass Gottes Gnade und Güte weiterhin über uns ausgegossen wird. Wir dienen einem gnädigen Gott. Es ist Gottes Güte, die uns zur Umkehr führt. Es wird einfach immer besser und besser. Vielleicht sitzt du jetzt da und denkst, das ist zu schön, um wahr zu sein. Vielleicht denkst du, das klingt alles gut, aber Gott könnte niemals jemanden wie mich vergeben. Ich kenne die Dinge, die ich getan habe. Der Himmel ist für Menschen, die gut sind. Menschen, die besser sind als ich. Am Tisch mit Jesus zu essen klingt schön, aber dorthin würde ich es niemals schaffen. Wenn das heute Morgen auf dich zutrifft, dann sieh dir mit mir Vers 8 und 9 an. 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. 9, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Falls es dir in den Versen 4 und 5 entgangen ist, sagt Paulus noch einmal, dass ihr aus Gnade durch Glauben errettet seid. Denke daran, Gnade ist Gottes Gunst für diejenigen, die unwürdig sind, für diejenigen, die es nicht verdienen. Wenn du also heute hier bist und dich unwürdig oder nicht würdig fühlst, dann bist du am richtigen Ort. Denn wir alle hier waren in der gleichen Situation. Wir alle hier haben eine Vergangenheit. Wir alle hier waren tot in unseren Übertretungen. Wir alle waren unwürdig. Mit anderen Worten, niemand hier hat sich selbst gerettet. Niemand hier hat sich selbst auferweckt. Wir konnten es nicht tun. Nur durch Gottes Gnade sind wir gerettet worden. Nun, hier ist das Besondere an diesen beiden Versen, die wir am Medientisch angezeigt haben. Erstens, du kannst 50 Jahre lang in der Kirche sein und diese Verse trotzdem nicht verstehen. Und gleichzeitig, zweitens, kannst du eine Minute Christ sein und diese Verse vollkommen verstehen. Was ich damit meine ist, es ist möglich, jahrelang in der Kirche zu sein und Gottes Gnade trotzdem nicht zu verstehen. Du kannst jahrelang hier sitzen und es trotzdem nicht begreifen. Warum? Weil Gnade nicht die Art ist, wie diese Welt normalerweise funktioniert. So funktioniert diese Welt. Alles basiert auf Leistung. Wenn du großartige Arbeit leistest, bekommst du eine Beförderung. Wenn du gute Arbeit leistest, bekommst du eine Gehaltserhöhung. Wenn du gute Noten hast, wirst du ein Spitzenschüler sein. Wenn du gute Noten hast, wirst du deinen Abschluss machen und einen guten Job bekommen. Alles in der Welt sagt, dass du aufsteigst, wenn du gute Leistungen erbringst. Und es ist so einfach, dieses System der Welt in deine Beziehung zu Gott zu übernehmen. Vielleicht versuchst du deshalb, viele gute Dinge zu tun, damit Gott zufrieden mit dir ist. Wenn du genug Richtige tust, dann wird Gott dich annehmen. Und so gehst du jeden Tag rauf und runter, abhängig von deiner eigenen Leistung. Aber was sagen die Verse 8 und 9? Du wirst nicht durch deine Leistung gerettet. Du wirst durch Gnade gerettet, durch den Glauben an Jesus Christus. Es kann nicht durch deine Leistung sein, denn Vers 8 sagt, es ist nicht durch etwas, das du getan hast. Aber vielleicht denkst du, du hast es dir verdient oder dafür gearbeitet. Nein. Am Ende von Vers 8 heißt es, es ist Gottes Geschenk, nicht aus Werken. Es war ein Geschenk. Es war kein Darlehen. Ein Darlehen muss zurückgezahlt werden, richtig? Normalerweise sogar mit Zinsen, oder? Am Ende zahlst du also mehr zurück, als du geliehen hast. Aber Gottes Rettung ist kein Darlehen, das zurückgezahlt werden muss. Nein, es ist ein Geschenk. Und wir wissen, dass ein Geschenk kostenlos ist. Du musst ein Geschenk nicht zurückzahlen, weil es bereits bezahlt wurde. Gottes Gnade ist das Gegenteil von dem leistungsbasierten System dieser Welt. Und deshalb können Menschen jahrelang in Kirchen sein und es trotzdem nicht verstehen. Gleichzeitig kannst du eine Minute Christ sein und diese Verse vollkommen verstehen. Besonders, wenn du eine bunte Vergangenheit hast. Nun, alle Sünden sind Sünde. Wie Paulus sagte, wir waren alle tot in unseren Übertretungen. Aber Jesus erzählte dieses Gleichnis in Lukas 7, 41 bis 43. 41. Ein gewisser Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Einer schuldete 500 Denare, der andere 50. 42. Als sie nicht zahlen konnten, erließ er beiden die Schuld. Wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben? 43. Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Und Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geurteilt. Beide waren verschuldet. Der Geldverleiher erließ beiden ihre Schulden. Aber die Person, die viel mehr Geld schuldete, liebte mehr. Jesus sagt damit, dass wir alle Gnade brauchen, aber die Person, die wirklich außer Kontrolle war, schätzt die Gnade irgendwie ein wenig mehr. Das sehen wir auch im Gleichnis vom verlorenen Sohn in Lukas 15. Der verlorene Sohn ging hinaus und richtete sein Leben so sehr zugrunde, dass er schließlich mit den Schweinen aß. Und als er reumütig zu seinem Vater zurückkehrte, veranstaltete der Vater ein großes Fest für ihn. Aber sieh dir die Reaktion seines älteren Bruders in Lukas 15, 25 bis 32 an. 25. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. 26. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. 27. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiederbekommen hat. 28. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und redete ihm gut zu. 29. Er aber antwortete und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot nie übertreten, und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern könnte. 30. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Vermögen mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. 31. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. 32. Aber man musste doch fröhlich sein und sich freuen, denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist gefunden worden. Der ältere Sohn weigerte sich, auf das Fest zu gehen, weil er verärgert war. Er war wütend, weil er immer alles richtig gemacht hatte und sein Vater nie ein Fest für ihn gemacht hatte. Der ältere Sohn verpasste die Feier, weil er Gnade nicht verstand. Was ist mein Punkt? Will ich damit sagen, dass man eine wirklich schlimme Vergangenheit haben muss, um Gottes Gnade zu verstehen? Nein. Wie im Gleichnis Jesu über die beiden Schuldner wurde beiden ihre Schuld erlassen. Aber die Person, die 500 Denare schuldete, verstand irgendwie besser, was geschehen war. Es war einfach so. Meiner Meinung nach ist es für die Person, die immer versucht hat, das Richtige zu tun, besonders bevor sie Christ wurde, leichter in die Falle des leistungsbasierten Systems der Welt zu tappen. Wenn du dich gut verhältst, ist Gott glücklich mit dir. Wenn du dich nicht gut verhältst, ist Gott nicht glücklich mit dir. Das ist die Versuchung für diese Person. Für die Person, die auf schlimme Weise versagt hat, ist die Versuchung zu glauben, dass Gott jemanden wie dich niemals lieben oder vergeben könnte. Die Versuchung ist, zu glauben, dass du zu verloren bist. Aber wenn du heute hier bist und atmest, ist die Hoffnung von Christus für dich verfügbar. Die gute Nachricht ist, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Gottes Gnade ist hier für dich. Sie ist ein Geschenk von Gott. Alles, was du mit einem Geschenk machen kannst, ist, es anzunehmen oder abzulehnen. Und wir empfangen Gottes Geschenk der Gnade durch den Glauben. Römer 10, 9 sagt, denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Mit anderen Worten, Jesus hat die ganze Arbeit getan. Er ist gekommen, er ist gestorben, er ist wieder auferstanden. Alles, was du tun musst, ist an ihn zu glauben und seine Gnade anzunehmen. Du könntest sagen, das klingt zu einfach. Alles, was ich tun muss, ist, es anzunehmen und zu glauben, das klingt zu einfach. Lassen Sie mich aus eigener Erfahrung sagen. Es ist eines der schwersten Dinge, dies zu tun. Zu glauben, dass Gott mich genauso liebt, egal ob ich heute einen großartigen Tag habe oder total versage, dass ich in seiner Gnade stehe. Es ist so leicht, in das leistungsbasierte System der Welt zu verfallen, anstatt in Gottes Gnade zu ruhen. Lassen Sie nicht zu, dass diese beiden Verse nur am Medientisch geschrieben stehen. Lassen Sie sie auf Ihrem Herzen geschrieben sein. Der letzte Vers, 10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Paulus sagt, dass wir Gottes Werk sind. Das griechische Wort, das hier verwendet wird, ist poiema, woher wir das Wort Gedicht haben. Einige übersetzen dieses Wort mit, du bist Gottes Meisterwerk, du bist Gottes Kunstwerk. Ist das nicht erstaunlich? Vielleicht hast du ein geringes Selbstbild. Vielleicht hast du ein geringes Selbstwertgefühl. Vielleicht denkst du die meiste Zeit deines Lebens, dass du nicht viel Wert oder Bedeutung hast. Aber der Gott des Universums sagt, dass du sein Werk bist. Du bist sein Gedicht. Du bist sein Meisterwerk. Vielleicht siehst du an dir all die Unvollkommenheiten oder all die Dinge, von denen du denkst, dass sie an dir falsch sind. Das könnte dein eigenes Bild von dir sein. Aber Gott schaut dich an und sagt, dass du sein Meisterwerk bist. Und das ist noch nicht alles. Paulus fährt fort und sagt, dass du sein Meisterwerk bist, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ich habe vorhin gesagt, dass nicht unsere guten Werke die Grundlage unserer Beziehung zu Gott sind. Es ist allein Gottes Gnade durch das Kreuz, dass wir gerettet sind. Gute Werke sind also nicht die Grundlage unserer Beziehung zu Gott, aber wir sehen im Vers 10, dass sie das Ergebnis unserer Beziehung zu Gott sind. Das ist ein wichtiger Unterschied. Genau darüber spricht der Jakobusbrief, wenn er sagt, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Gute Werke sind nicht die Grundlage unserer Beziehung zu Gott, aber sie sind das Ergebnis unserer Beziehung zu ihm. Mein letzter Punkt. Drittens, durch Jesus hast du eine Bestimmung. Vers 10 sagt, dass Gott gute Dinge für dich vorbereitet hat. Gott hat sie bereits für dich vorbereitet. Gott hat dich also mit einer Absicht und zu einem Zweck geschaffen. Er hat gute Pläne, die du ausführen sollst. Er hat dich nicht geistlich von den Toten auferweckt, um dich auf einem Friedhof zurückzulassen. Nein, er hat dich in Christus lebendig gemacht, damit du die guten Werke tust, die er im Voraus für dich vorbereitet hat. Er hat dir den Heiligen Geist gegeben, um dich in alle Wahrheit und Erkenntnis zu führen. Hast du Gottes erstaunliche Gnade erfahren, die wir hier in Epheser 2 sehen? Bist du in Christus lebendig gemacht worden? Wenn nicht, lass mich dir sagen, dass Jesus dein Leben erhellen kann, egal wie dunkel es gerade ist. Und wenn du in Christus lebendig gemacht wurdest, wandelst du in dieser erstaunlichen Gnade? Stehst du in dieser Gnade? Oder kehrst du in das leistungsorientierte System der Welt zurück? Paulus erinnerte die Gemeinde daran, wo sie einst waren, damit sie ihre gegenwärtige Realität in Christus verstehen konnten. Und sobald sie das verstanden hatten, konnten sie vorwärts gehen und Gottes Plan für ihre Zukunft leben. Du bist mit Christus lebendig gemacht worden. Du bist sein Meisterwerk. Du bist sein Werk. Du bist sein Kunstwerk, und er hat für dich ein Leben voller wunderbarer Dinge vorbereitet, die du tun sollst. Jetzt geh und wandle in ihnen. Einladung. Ich möchte das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen und uns in ein Antwortlied auf Gottes Wort zu führen. Und während wir singen, wollen wir eine Zeit der Einladung haben. Wenn Gott heute Morgen zu dir spricht, möchten wir dir helfen und für dich beten. Diese Zeit ist eine Gelegenheit, auf das zu reagieren, wozu der Heilige Geist dich führt. Heute Morgen, wenn du Jesus Christus noch nicht als deinen Herrn kennst, ist heute der Tag der Errettung. Wenn du dich mit den Versen 1 bis 3 identifizierst, wenn dir bewusst wird, dass du geistlich tot bist, dann lass mich dir sagen, dass du heute die Erfahrung der Verse 4 bis 10 machen kannst. Wenn Gott dich bewegt, deine Sünden zu bereuen, und dein Vertrauen auf Jesus Christus zu setzen, laden wir dich ein, nach vorne zu kommen. Komm und erlebe Gottes Auferstehungskraft in deinem Leben. Oder vielleicht kämpfst du heute Morgen mit Gottes Plan für dein Leben. Ich würde gerne für dich beten und dich daran erinnern, dass der Herr mit dir ist. Oder vielleicht gibt es noch etwas anderes, womit Gott heute Morgen bei dir wirkt. Wie auch immer Gott dich heute Morgen führt, dies ist eine Zeit, um darauf zu reagieren. Ich werde hier vorne sein, um dich zu treffen, wenn du kommst. Gebet. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für Jesus. Wir danken dir, dass du uns geistlich von den Toten auferweckt hast. Wir waren auf einem abwärts führenden Weg, der ins Nichts führte. Wir waren tot in unseren Übertretungen, aber du, Gott, der du reich an Barmherzigkeit bist, hast uns aufgrund deiner großen Liebe erreicht und mit Christus lebendig gemacht. Durch deine Gnade sind wir gerettet. Danke, dass du einen Plan und eine Bestimmung für jeden von uns hast. Mögen wir die Reise genießen, während wir entdecken, was das für jeden von uns bedeutet. Im Namen Jesu beten wir, Amen. Das Ende der Predigt.